Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr solche Lieder singt. Ich glaube, für manchen ist das ein Lied, was aus dem Herzen spricht. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, wie manchmal auch für mich, dass ich diese Sprache nicht mehr spreche. Dass ich diese Sprache von diesen Liedern nicht spreche mehr. Und das ist oft so immer so ein bisschen so unsere Not, dass wir in Kirche, in Gemeinden oft eine Sprache sprechen, die wir eigentlich nicht sprechen. Und ich glaube, wenn wir über Gebet sprechen wollen, wenn wir uns über Gebet Gedanken machen wollen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eine Sprache finden, die uns entspricht. Dass wir beten in dem, wie wir sprechen. Advent, das soll ja eine Zeit sein, die mich zur Ruhe und Besinnung führt. Eine Zeit, die mich auf Weihnachten und die Geburt Jesu vorbereitet. Eine Zeit, die eine Neubesinnung auf meine Beziehung zu Gott, zu Jesus bringt. Die mich ins Gespräch mit Jesus bringt. Und wie gestalte ich diese Zeit? Indem ich 1000 Kerzen anzünde, tonnenweise Weihnachtsplätzchen backe und sie aufesse. Und jeden Weihnachtsmarkt der Umgebung dahin renne, um die besten Glühweine zu entdecken. Oder zu shoppen, bis mir die Füße abfallen. Und ich möchte dir jetzt noch was draufpacken. Noch einen draufsetzen. Nutze die Zeit zum Reden mit Gott. Nutze die Zeit zum Beten. Und bei dem Wort Gebet gehen bei den meisten Christen die roten Lampen an. Und sofort stellt sich irgendwie so ein schlechtes Gewissen ein. Hilfe, ich habe nicht genug gebetet. Kennt ihr das? Der Aufruf, hast du schon gebetet, meistens ein schlechtes Gewissen in uns verursacht. Wahrscheinlich stimmt das auch. Und weil wir so oft die Zeit nicht finden, wirklich ins Gebet zu gehen, geschweige denn still zu werden, um einmal nicht selber zu reden, sondern auf das Reden Gottes zu hören, wird unser dann noch praktiziertes Gebet oft dann ein ziemlicher Krampf. Wie sieht das Gebet dann aus? Vielleicht, wie das gerade vielleicht bei dem einen oder anderen in dem Lied gemerkt haben, es wird nicht mehr unsere Sprache. Wir sprechen nicht unsere Sprache. Allein bete ich dann eher selten. Und in Gemeinschaft, wenn es sich dann mal im Hauskreis oder der Gemeinde ergeben sollte, dann rappeln wir hektisch unsere Anliegen herunter. Und versuchen Gott irgendwie mit möglichst geschliffenen Worten von der Dringlichkeit unserer Anliegen zu überzeugen. Wie wichtig das alles für Gott und für uns doch wäre. Ich übertreibe, glaube ich. Oder halte ich uns doch nur einen Spiegel vor? Fakt ist, dass unser Gebetsleben in der Regel für uns nicht so befriedigend ist und wir viel zu oft nicht zur Ruhe kommen. Geschweige denn wirklich einmal auf Gottes Reden hören. Und meine Erfahrung, selbst in besonderen Gebetszeiten ist, wir reden und texten Gott zu. Aber wir hören nicht. Advent, ein Lichtlein brennt. Zünde doch an Advent die gammeligste Kerze, die du zu Hause findest, an. Stell sie vor dich. Schau in die Flamme und rede mit Gott. Rede mit Jesus. Es liegt an dir, ob dein Gebetsleben so bleiben muss, wie es ist oder nicht. Das mit dem Gebet, liebe Geschwister, das ist im Grunde genommen ein geistlicher Kampf, der weder neu ist, noch ein Zeichen der Zeit ist. Zur Zeit Jesu war es auch schon nicht anders. Gebet und Gebetspriorität war und ist immer angefochten. In der Bergpredigt nimmt Jesus das Gebet darum einmal sehr zentral in den Fokus. Er lehrt uns das Wichtigste zum Gebet. Und es ist uns ganz bekannt, was er dort lehrt. Und ich möchte auch heute weiter in der Bergpredigt vorankommen. Und ich lese uns einen Text aus Matthäus 6, die Verse 7 bis 15. Und ich wähle hier die Hoffnung für alle Übersetzung. Dort heißt es, Leiere deine Gebete nicht herunter. Leiere sie nicht herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, Gott würde schon antworten, wenn sie nur viele Worte machen. Nein, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe er ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Richte bald deine Herrschaft bei uns auf. Lass deinen Willen hier auf der Erde geschehen, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden, und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeit. Amen. Und euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Wichtige Worte. Und Jesus macht zuerst einmal klar, sehr klar, dass Gebet keine religiöse Übung ist, sondern echte und tiefe Beziehungspflege. Beziehungspflege in deiner Sprache. Und du kannst definitiv keine Beziehung pflegen, wenn du im Gespräch mit deinem Partner, deinem Freund einfach nur deinen Kram dahin plapperst und innerlich gar nicht bei ihm bist. Das funktioniert nicht. Das belastet eher eine Beziehung, als dass es fördert. Jesus sagt dir heute, und er sagt uns heute, leiere deine Gebete nicht runter. Weil Gebet bedeutet einfach echte Gemeinschaft mit Gott. Und geht somit weit über jüdische, heidnische, christliche, überhaupt über jede Religiosität hinaus. Die Pharisäer und manche der sogenannten Frommen der damaligen Zeit, die waren nicht wirklich an Gottes Wesen und Gemeinschaft interessiert. Die waren religiös, um sich von den anderen abzusetzen, sich selbst vielleicht aufzuwerten. Aber schließlich war das Beten gefordert. Naja, dann macht man es halt. Und mit solch einem Hintergrund zu beten, bedeutet irgendetwas abzuspulen, zu plappern, wie es die Bibel ausdrückt. Ohne Kopf, ohne Herz, mechanisch, einfach etwas daherzureden. Die Bibel im Urtext drückt Vers 7, nichts daherzuleiern, mit einem Wort, das heißt Batalogeo, aus. Das ist ein lustiges Wort. Das heißt wörtlich, babbelt nicht rum. Das fiel mir wieder ein, meine Sprache. Pfälzisch. Könnt ihr noch Pfälzisch? Rievelaster? Kennt ihr das noch? Ah, ich höre, ist noch da. Heute kommt nochmal ein Pfälzisch-Kurs, nochmal für Fortgeschrittene. Heute geht's darum, sei kein Dummbabbler. Weil das ist im Prinzip die genaue wortwörtliche Übersetzung von diesem Wort, von diesem griechischen Wort. Sei kein Dummbabbler. Jesus verbietet seinen Leuten ein Beten, das nur mit dem Mund geschieht, während Kopf und Herz nicht beteiligt sind. Also Dummbabble. Soll man nicht. Ich habe mich gefragt, warum es bei mir leider immer wieder passiert, dass meine Gebete irgendwie abbrechen und dass ich dann schnell in der Gefahr stehe, ohne Kopf und Herz etwas runterzubeten, quasi ein Dummbabbler vor Gott zu werden. Ich glaube, es liegt bei mir und bei vielen anderen auch an irgendwie einem falschen Gottesbild oder einem einseitigen Gottesbild. Irgendwie denke ich manchmal, dass Gott Gebet von mir erwartet. Beziehungsweise, dass Gott durch mein mir noch irgendwie herausgeschraubtes Gebet letztlich dann doch noch handelt. Und außerdem, was würden die anderen denken, wenn ich nicht bete? Was wäre das für ein Pastor, der nicht betet? Mein Vater weiß doch, was ich brauche, schon bevor ich ihn bitte, sagt Jesus hier. Mein Vater weiß doch, was ich brauche, schon bevor ich ihn bitte. Er weiß Bescheid. Ich muss ihn nicht aufklären, was er tun und lassen soll. Und er zögert auch nicht zu handeln in dem, was ich brauche. Sodass ich ihn nicht erst wegen einer Situation bitten müsste. Er ist unser Vater, der seine Kinder liebt und ihre Bedürfnisse genau kennt. Und er will buchstäblich als unser Vater im Himmel auch angesprochen werden. Nicht überredet werden. Nicht dumm gebabbelt zugetextet werden. Er ist eine Person, der sich nach Gemeinschaft mit mir sehnt. Der will mit mir reden. Nicht gebabbel. Und durch und in Jesus Christus ist diese Gemeinschaft doch möglich. Das glauben wir doch zutiefst. Er ist ein liebender Vater und kein Ungeheuer, kein brutales Ungeheuer, bei dem ich nie weiß, woran ich bin und den ich mir irgendwie gnädig stimmen muss. Und er ist mächtig. Er meint es nicht nur gut, sondern er hat auch die Macht und Autorität, die ihm als Schöpfer und Herrscher zur Verfügung steht, die Dinge, um die ich bitte, auch zu tun. Er verbindet väterliche Liebe mit überirdischer Macht, sodass er ausführen kann, was die Liebe ihm eingibt. Und deshalb muss ich mir nichts rausschrauben, noch irgendwie Gott mit meinen Gebeten irgendwie beeindrucken. Ich brauche Gott nicht zuzutexten. Es braucht keine vielen Worte, sagt Jesus. Wir müssen Gott auch nicht an unsere Anliegen erinnern, weil er uns sonst vergessen würde. Ich muss ihn nicht informieren über das, was hier auf der Welt los ist. Er weiß es besser als ich. Ich muss ihn auch nicht von der Wichtigkeit meiner Gebete überzeugen. Ich muss auch nicht manipulieren im Gebet, damit die anderen endlich hören, wie sie sein zu haben sollen. Es geht Jesus darum, dass ich mit dem Vater im Himmel, mit meinem Vater im Himmel, eine liebevolle und aufrichtige Beziehung pflege, aus der ich Vergebung leben kann. Dass ich ihn aufsuche, um Glauben zu üben, um über seine Verheißungen nachzudenken, um mich zu erleichtern, indem ich meine Sorgen in seinen Schoß ablade und mir seine Größe und Macht vor Augen halte, indem ich ihm die Ehre gebe und mir wieder deutlich mache, dass alles Gute für mich und für die anderen einzig von ihm zu erhoffen und zu erbitten ist. Deshalb lehrt Jesus über Gebet, damit wir in diese Gebetsbeziehung hineinfinden und nicht irgendeine leere, fromme Übung absolvieren, die uns kein bisschen näher zu Gott bringt. Jesus lehrt uns zu beten, indem er uns ein Mustergebet gibt, das Vaterunser. Und schon beim ersten Wort, Vater, wird deutlich, worum es geht. Allein schon in diesem ersten Wort schwingt so viel Vertrautheit und Liebe mit. Er ist kein ferner Gott, der viel zu erhaben und zu beschäftigt ist, sich mit den irdischen Gegebenheiten und meinem kleinen Leben abzugeben. Nein, ich habe einen Vater im Himmel, einen, der an meinem Leben mit größtem Interesse teilnimmt. Deshalb sollte er auch zu mir reden dürfen, nicht nur ich reden. Er ist mit mir zutiefst verbunden und verfolgt mein Leben mit großer Leidenschaft und unübertroffener Anteilnahme. Allein deshalb lohnt es sich schon, mit ihm zu reden, damit ich das wieder wahrnehmen kann. Und für die Zuhörer von Jesus war das eine enorme Erweiterung ihres bisherigen Gottesbildes. Das kannten die so gar nicht. Im Alten Testament wird Gott nur an 11 Stellen als Vater bezeichnet. Diese persönliche Beziehung zu Gott, das hatten die meisten nicht. Die waren fromm, aber die hatten kaum eine persönliche Beziehung. Aber im Neuen Testament zeigt uns Jesus und lehrt uns Jesus, dass das ganz anders sein kann. Und er hat es uns vorgemacht, was es bedeutet, eine persönliche Beziehung zum Vater zu haben. Jesus hat es uns in allen Bereichen vorgemacht. Im Neuen Testament taucht die Anrede für Gott, mein Vater, 261 Mal auf. Das ist wichtig. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Und deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Gott selber sorgt dafür, dass die Menschen seine Kinder werden können. Er lädt jeden ein, zu seiner Familie dazuzukommen. Das war die große Mission von Jesus, dass er selber als Gottes einzig geborener Sohn sich persönlich mit seinem Leben hingab, dass alle Menschen Gottes Kinder werden können. All das, was sie vom Vater abgeschnitten hat, hat er durch seinen Tod am Kreuz beglichen. Und jetzt brauchen wir Jesus nur zu vertrauen, ihm und seinen Heilswerk quasi in unser Leben zu öffnen und anzuvertrauen. Und Gott wird unser Vater. Der lebendige Glaube an Jesus Christus macht uns zu Kindern Gottes, zu Königskindern, zu Geschwistern von Jesus persönlich. Und er verbindet uns mit unserem Vater im Himmel. Und zu diesem Glauben werden wir eingeladen. Und zu diesem Glauben können wir uns entschließen, durch einen persönlichen Entschluss dieses Heilsangebot Jesu anzunehmen, für uns ganz persönlich. Und das bedeutet nicht, dass wir dann einfach irgendwie was Frommes nachahmen, sondern es bedeutet, dass wir in diese Beziehung zum Vater eintreten. Jeder soll erleben können, wie es ist, jemanden an der mächtigsten Stelle des Universums, auf dem erhabensten Thron sitzen zu haben, der Zeit und Kraft und Macht hat, in mein Leben hineinzuwirken. Das ist die Grundlage meines Gebetes. Ich habe jemanden auf dem erhabensten Thron sitzen, der Zeit und Kraft und Macht hat, in mein Leben hineinzuwirken. Das ist mein Vater im Himmel, zu dem ich spreche. Da brauche ich nicht mehr dumm babbeln. Die Frage ist, bist du Gottes Kind? Wenn nicht, dann mach es bitte jetzt fest. Bitte Gott, durch Jesus Christus, dass er dein Herr und Heiland wird. Dass er deine Schuld wirklich auf sich nimmt, sie ans Kreuz trägt und dich frei macht, damit du zu deinem Vater im Himmel wirklich diese Beziehung bekommst. Bete das. Das wäre auch Advent, da anzukommen. Und wenn du das schon bist, dann nimm dir doch bitte die Zeit, gerade jetzt auch im Advent, immer wieder in diese Beziehung zu investieren und mit Gott zu reden. Ich sag's dir, denn der schönste Weihnachtsmarkt, ich liebe Weihnachtsmärkte, ich liebe Glühwein, aber es gibt dir keine Kraft. Ich liebe die ganzen Weihnachtsrituale, ich finde das schön, aber es gibt dir keine Kraft. Nimm die billigste Kerze, die du hast, zünde sie an, schau in die Flamme und spreche in deiner Sprache mit Jesus und höre, was er dir zu sagen hat. Das gibt dir Kraft. Und es verbindet dich mit dem Vater im Himmel. Und mir ist auch bewusst, dass nicht alle das Vorrecht hatten, zu ihrem menschlichen Vater ein gutes Verhältnis haben zu können. Viele sind verletzt und enttäuscht. Und es ist oft schwer, mit dieser Hypothek zum Vater im Himmel wirklich Vertrauen zu fassen. Manchmal hat unser menschlicher Vater das ziemlich verdorben. Und dann braucht es einen Prozess der Heilung, damit du wirklich in diese persönliche Beziehung zu Gott findest und deine Gebete echt und intim werden. Aber auch das dürfen wir unserem Vater im Himmel bringen und erwarten, dass er uns heilt. Das geschieht aber nicht, indem wir ihm irgendwelche frommen Dinge vorlegen, sondern wir sollen ihm unseren Schmerz und unsere Verletzungen geben, damit er sie heilen kann, damit er uns tröstet und aufrichtet. Du kannst deinem Vater im Himmel völlig vertrauen und mit ihm eine tiefe Gemeinschaft erleben, ohne dass du ihm irgendetwas beweisen musst und du irgendwelches frommes Zeug daherreden musst. Du darfst ganz einfach mit ihm sprechen, zu ihm beten, in deiner Sprache, mit deinen Worten. Und es ist egal, was die anderen davon denken. Und wenn du nur stammelst, es reicht. Dein Vater versteht dich. Du darfst zu ihm beten, echt sein, ehrlich sein. Das Vaterunser oder nach dem Vorbild des Vaterunsers zu deinem Vater im Himmel beten. Und so wird jedes Gebet, finde ich, auch wenn wir uns ganz bewusst im Advent Zeit dafür nehmen, so wird jedes Gebet ein Nachhausekommen, ein sehnsüchtiges erwartet werden, eine liebende Umarmung meines Vaters, ein Kuss auf die Stirn. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir miteinander reden können. Versteht ihr, das ist kein Zwang, das ist kein Druck, das ist kein Krampf. Und dein Vater im Himmel verspricht dir, da zu sein, für dich da zu sein. Er fragt dich, was hast du auf dem Herzen? Was bewegt dich? Wie kann ich dir helfen? Und ebenso kann Gott dir mitteilen, was ihn bewegt, wo er möchte, dass du mitmachst. Oder wo Jesus in dein Leben hineinwirken kann. Advent. Wir warten auf Jesus. Gib ihm Zeit. Zeit, in der du wahrhaftig und echt bist. In der er zu dir reden darf. Advent. Wir kommen zu unserem Vater im Himmel, der uns seinen Sohn Jesus Christus gibt, damit alle, die an ihn glauben, Rettung finden. Darüber lass uns mit dem Vater reden, wo auch immer wir oder andere Rettung brauchen. Aber texte ihn nicht fromm zu. Mach dir, bevor du betest, immer wieder bewusst, du hast einen Vater im Himmel, der alle Kraft und Autorität hat, sodass er ausführen kann, was die Liebe ihm eingibt. Und er gibt dir seinen Sohn Jesus, dem er all diese Macht übertragen hat. Was uns bei dieser Ausrichtung sehr hilft, ist noch einmal genau hinzuschauen, wie Jesus uns auch hier ein ganz praktisches Beispiel gibt, wie wir beten können. Wir gehen noch mal ins Vaterunser. Keine Angst, ich werde keine lange Predigt über das Vaterunser noch dran setzen. Jesus hat sein Gebet in zwei Teile geteilt. In Gottes Anliegen, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und in unsere Anliegen, gib uns, vergib uns, erlöse uns. Genial. Er gibt uns hier im Prinzip eine Rangfolge, die uns davor bewahrt, dumm zu babbeln, unecht zu beten, Gebete zu sprechen, die mich und meine Absichten in den Mittelpunkt zu stellen und letztlich gar nicht mit dem Vater im Himmel zu reden. Wenn wir tatsächlich zuerst Gottes Ehre suchen, sein Name, sein Reich, sein Willen, dann öffnen wir unser Herz für seine Größe. Dann öffnen wir unser Herz, was ich die ganze Zeit versucht uns zu erklären. Und so finden wir dieses unerschütterliche Vertrauen für unsere Anliegen, die der Vater im Himmel auch bewegen kann und will. Liebe Geschwister, ich bin oft in Gebetsgemeinschaften und es geht meistens, lasst uns danken, schweigen. Lasst uns fragen, was es dran ist. Dann geht sofort los. Lasst uns die Zeit nehmen, im Advent über Gottes Größe nachzudenken. Über das, was er kann und will und tut. Und unser Gebet verändert sich und wird persönlich. Jesus möchte uns heute ermutigen, kein Gebetskrampf, keine gestellten Gebete, kein schlechtes Gewissen, weil wir nicht genug gebetet haben. Er lädt dich einfach ein, ehrlich und heilend Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel zu haben. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht, weil Gott es braucht, sondern wir. Weil wir es brauchen. Immer und immer wieder. Du kriegst keinen Gummipunkt und keinen Bonuspunkt, weil du an jeder Gebetsgemeinschaft teilnimmst. Aber dein ehrliches Flehen zu Gott findet Erhörung. Der Unterschied zu echtem Gebet liegt letztlich in deinem Gottesbild. Ist Gott dein Vater im Himmel, mit dem du persönlich reden kannst. Amen. Lass uns einen Moment noch still sein. Sprech in deiner Sprache mit deinem Vater im Himmel. Höre, was er dir sagt. Bringe ihm, was wirklich in deinem Herzen ist.